Ich habe ein großes Kapitel zu referieren und wenig Zeit dafür. Darum muss ich mich auf ein paar wenige Dinge konzentrieren. Und ich habe heute relativ wenig Neues und keine ganz aktuellen Studien, sondern versuche ein bisschen die Interaktion zwischen Herz und Niere darzustellen und vor allem mich damit auseinanderzusetzen, was uns täglich plagt, nämlich wenn wir ein Problem mit beiden haben, wenn wir eines behandeln, dass dann das andere schlechter wird und wir in einen Teufelskreis kommen, der beide Organsysteme nach unten zieht. Nun, wenn man auf diese Zeittafel schaut, dann sieht man, das ist tatsächlich nichts Neues. Man hat schon sehr früh erkannt, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dass hier ein wesentlicher Zusammenhang zwischen Herz und Niere besteht. Aber erst in den letzten Jahren wurde dieses Interesse an der Interaktion zwischen Herz und Niere stark geboostet, vor allem dadurch getriggert, weil Herr Ronco 2008 eine Klassifizierung vorgeschlagen hat über die Einteilung der kardiorenalen Syndrome und damit eine gewisse Systematik und Übersicht in diese Problematik hineingebracht hat. Dass das aber ein aktuelles Thema ist, zeigen Publikationen quer durch die Fachjournale in der Nephrologie und in der Kardiologie. Das ist aus dem European Heart Journal vor 2 Wochen eine aktuelle Übersicht. Das heißt also, es gibt tatsächlich immer wieder Aktuelles und Neues zu dieser Interaktion zu berichten. Nun, um es ganz kurz zu machen, Herz und Niere sind zusammengespannt und es handelt sich hier mehr oder weniger um eine Hassniere und um eine Hassliebe. Und ich habe schon angedeutet, wenn es auf der einen Seite ein Problem gibt, dann kann es durchaus sein, dass durch eine Interaktion mit dem anderen Organsystem ein Circulus Viciosus nach unten gestartet wird und es zu einer Verschlechterung beider Organsysteme kommt. Erlauben Sie mir ganz kurz auf diese bereits erwähnte Systematik von Claudio Ronco einzugehen, um Ihnen eine Übersicht zu geben, wie wir heute diese Interaktion beschreiben können zwischen Herz und Niere. Nun, diese vorgeschlagene Systematik umfasst 5 sogenannte kardiorenale oder renokardiale Syndrome. Typ 1 und Typ 2 gehen vom Herz aus. Typ 1 befasst sich mit dem oder teilt die Interaktion einer akuten Herzinsuffizienz auf die Auswirkung auf die Niere ein, während der Typ 2 die chronische Herzinsuffizienz und deren Effekt auf die Niere beschreibt und umgekehrt der Typ 3 das akute Nierenversagen und dessen Auswirkung auf das Herz und der Typ 4 die chronische Niereninsuffizienz und die damit ausgeübte oder verursachte Interaktion mit dem kardiovaskulären System. Und der Typ 5 dieser kardiorenalen Syndrome umfasst eine Zusammenfassung aus Erkrankungen, die beide Systeme getrennt beeinflussen oder betreffen, zum Beispiel die Amyloidose oder Vaskulitiden. Ich möchte nicht sehr tief in die Pathophysiologie gehen, um mehr Zeit oder mehr Raum für die praktischen Belange darzustellen, aber ich möchte Sie nur darauf fokussieren, dass wir sowohl auf der Nierenseite als auch auf der Herzseite eine Reihe Mechanismen ganz klar definiert haben, die eine wechselseitige Beeinflussung definieren. Und wenn Sie diese modulierenden Faktoren hier im Zentrum, in dieser Kreisdarstellung sich anschauen, dann spielen vor allem für die Interaktion zwischen Herz und Niere das Renin-Angiotensin-System, das sympathische Nervensystem, eine endotheliale Dysfunktion und Inflammation eine ganz wesentliche und vordergründige Rolle. Ich möchte nur eines dieser kardiorenalen Syndrome ganz kurz herausgreifen, um Ihnen zu illustrieren, wie komplex die Zusammenhänge sind. Und Sie sehen hier an diesem kardiorenalen Syndrom 1, das beschreibt also die Auswirkung einer akuten Herzinsuffizienz auf die Niere. Sehen Sie, dass eine Reihe von Mechanismen, beginnend vom Immunsystem über neurohumorale Faktoren, Renin-Angiotensin-System, Sauerstoffradikale und vor allem aber hemodynamische Faktoren ausschlaggebend sind, wie diese Interaktion voranschreitet und wie wir auch therapeutisch eingreifen können, um aus dieser Interaktion und aus diesem Teufelskreis herauszukommen. Und dieses Bild illustriert relativ einfach das, was ich in den nächsten 10 Minuten Ihnen sagen möchte. Es illustriert, dass die Interaktion zwischen Herz und Niere vor allem an zwei Dingen aufgemacht ist. Auf der einen Seite die Flüssigkeitsbilanz, das Spannungsfeld zwischen Überwässerung und Dehydratation auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Blutdruck, der Perfusionsdruck und der renale Blutfluss, der ebenfalls ganz wesentlich ausschlaggebend ist für die Interaktion beider Organsysteme. Nun, dass das tatsächlich ein Problem in der klinischen Praxis ist, dieses kardiorenale Syndrom und diese Interaktion zwischen Herz und Niere illustriert Ihnen diese Darstellung. Das ist aus dem ADHERE Registry, ein großes Register, US-amerikanisches Register, über 100.000 Patienten mit akut dekompensierter Herzinsuffizienz. Und wenn Sie sich anschauen, wie viele Patienten hatten in diesem Register eine eingeschränkte Nierenfunktion, dann waren es über 20%, die ein Kreatinin über 2 hatten, und immerhin 9% ein Kreatinin über 3, also ein wesentlicher Anteil in dieser Population hatte mit Niereninsuffizienz zu tun. Nun, im Vorreferat ist schon eingegangen worden, warum ist die Nierenfunktion bei chronischer Herzinsuffizienz wichtig oder warum beschreibt die Nierenfunktion ganz generell das Risiko? Wenn Sie sich hier anschauen, in dieser Analyse, bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz das Risiko für Mortalität bezogen auf die Linksventrikelfunktion, so sehen Sie eine sehr flache Interaktion. Bei Abnahme der Linksventrikelfunktion unter 20% kommt es zu einer knapp 1,5-fachen Risikoerhöhung für Sterblichkeit. Und wenn Sie sich demgegenüber den Zusammenhang mit der Niereninsuffizienz anschauen, dann sehen Sie, dass bei Patienten mit einer Abnahme der glomerulären Funktionsrate auf unter 44 hier das Risiko mehr als das 2,5-fache ansteigt. Und dieser Zusammenhang ist heute relativ klar etabliert. Die prognostische Bedeutung der renalen Funktionsstörung bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz ist zum Beispiel in dieser vor kurzem publizierten Meta-Analyse an mehr als 1 Million Patienten klar gezeigt. Wir müssen mit einem etwa 2,5-fach erhöhten Risiko für Mortalität rechnen, wenn wir es mit Patienten mit einer renalen Funktionsstörung bei gleichzeitig bestehender chronischer Herzinsuffizienz zu tun haben. Was sind nun die Rädchen, wenn man so möchte, an denen wir therapeutisch drehen können? Und dazu erlauben Sie mir ganz kurz zwei Eingangsbemerkungen. Der Punkt 1 ist, wir müssen uns im Klaren sein, dass wenn wir den Cardiac Index, den Herzauswurf um 25% reduzieren, gleichzeitig den renalen Blutfluss um 40% reduzieren. Das sind keine neuen, sondern relativ alte Daten. Und wenn wir uns vor Augen halten, was es bedeutet, einen renalen Blutfluss zu reduzieren, dann können wir sagen, die Reduktion des renalen Blutflusses ist ein ganz wesentlicher Parameter für die Abnahme der glomerulären Filtrationsrate. Nicht der einzige, der zweite wesentliche Marker neben dem renalen Blutfluss, das ist eine multivariate Analyse aus verschiedenen Einzelparametern, die zeigen, was ausschlaggebend ist bei chronischer Herzinsuffizienz für eine Abnahme der glomerulären Filtrationsrate. Und da sehen Sie relativ eindeutig, der renale Blutfluss ist es und auf der anderen Seite die Füllungsdrücke. Hier ausgedrückt mit dem rechtsatrialen Druck, also der Füllungsdruck ist signifikant assoziiert mit der glomerulären Filtrationsrate. Also zusammengefasst, wir haben zwei Rädchen, an denen wir drehen können. Einerseits am renalen Blutfluss und andererseits an den Füllungsdrücken am rechtsatrialen Druck. Anders ausgedrückt sehen Sie, bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz sind die am besten dran, die einen niedrigen rechtsatrialen Druck, also normalen Volumenstatus haben und einen hohen renalen Blutfluss. Auf der anderen Seite, aus Nierensicht gesehen, sind die am schlechtesten dran, die hohe Füllungsdrücke haben und gleichzeitig einen geringen renalen Blutfluss. Das heißt, renaler Blutfluss und zentraler Venendruck bestimmen die glomeruläre Filtrationsrate. Was ist die Folge? Eine Zunahme des Cardiac Output erhöht den renalen Blutfluss und eine Entwässerung oder Entstauung verbessert die Nierenfunktion. Welchen Effekt haben nun die Diuretika? Ganz kurz ein Fallbeispiel, das uns sehr häufig in der täglichen Praxis unterkommt. Ein 68-jähriger Mann chronische Herzinsuffizienz, NYHA3, wird mit einer akuten Dekompensation eingewiesen. In der Vorgeschichte, vor 4 Wochen, hatte er ebenfalls eine Dekompensationsepisode, wurde auf eine diuretische Therapie mit 42 Milligramm Furosemid eingestellt und mit einem Kreatinin von 1,1 entlassen. Und jetzt ist das Aufnahmekreatinin 1,8. Die Frage, die sich stellt, ist, braucht dieser Patient Flüssigkeit? Braucht dieser Patient Diuretika? Nun, ein bisschen helfen uns Zusatzbefunde, aber wenn wir uns vor Augen halten, was passiert, wenn wir bei einem Patienten mit einer chronischen Herzinsuffizienz die Diuretika stoppen? Es kommt zu einem Anstieg der tubulären Schädigungsmarker, zum Beispiel des NGAL oder des NAG. Also es kommt zu einer Beeinträchtigung der tubulären Nierenfunktion. Und auf der anderen Seite, wenn wir diese Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz wieder auf Diuretika einstellen, verbessert sich die renal-tubuläre Situation, diese tubulären Schädigungsmarker gehen zurück. Das heißt, der Einfluss der Diuretika auf die Nierenfunktion ist vielschichtig. Auf der einen Seite können Schleifendiuretika die Nierenfunktion über eine Verminderung des zirkulierenden Blutvolumens beeinträchtigen. Auf der anderen Seite kann die Nierenfunktion ebenfalls beeinflusst werden durch eine Aktivierung des tubuloglomerulären Feedbacks. Das ist nichts anderes, als dass durch die Konzentration des Natriums im distalen Tubulus und Sammelrohr der renale Blutfluss und die Absorption von Natrium im proximalen Tubulus reguliert wird. Aber wir können durch Schleifendiuretika die Nierenfunktion verbessern, vor allem über die Beseitigung der erhöhten Füllungsdrücke, über die Beseitigung der Überwässerung. Nun, was ist das Problem in der klinischen Praxis bei Patienten mit Herzinsuffizienz? Das Hauptproblem ist klinisch die Überwässerung und die Haupttherapie sind Diuretika und die Hauptkomplikation oder die Hauptproblematik in der Therapie ist, dass wir in der Lage sind, manche Patienten nur inadäquat zu entwässern und gleichzeitig mehr oder weniger durch unsere Therapie die Nierenfunktion ungünstig zu beeinflussen. Nun, was bedeutet Überwässerung? Chronische Überwässerung bei einem Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz ist prognostisch ein ungünstiger Marker. Wenn Sie sich hier die venösen Füllungsdrücke anschauen und in Assoziation mit dem Überleben setzen, dann sehen Sie, je höher der Füllungsdruck, je mehr die Patienten überwässert sind, umso schlechter ist die Prognose. Was müssen wir, und jetzt komme ich zum letzten Punkt, beachten in der Therapie, wenn es um Verschlechterung der Niereninsuffizienz im Rahmen der Therapie der akuten Herzinsuffizienz kommt? Nun, oberflächlich betrachtet, das ist wieder eine ganz rezente Meta-Analyse, ist es so, dass Patienten, bei denen unsere Herzinsuffizienztherapie, allen voran die diuretische Therapie, eine Verschlechterung der Nierenfunktion nach sich zieht, dass diese Patienten mit einer schlechteren Prognose behaftet sind. Das ist eine etwas oberflächliche Betrachtung. Bei genauer Analyse dieser Darstellung, dieser Meta-Analyse, zeigt sich, dass diese Darstellung ein bisschen verfärbt ist. Das ist ein Funnelplot, der Publikations-Bias herausarbeitet und Sie sehen, der Effekt, der übermäßige Effekt ist vor allem getrieben durch kleine Studien, und große Studien zeigen einen eher bescheidenen bis neutralen Effekt einer Verschlechterung der Nierenfunktion. Warum ist das so? Warum ist es nicht so ganz einfach zu beantworten, dass eine Verschlechterung der Nierenfunktion unter Therapie einer Herzinsuffizienz automatisch die Prognose verschlechtert? Weil es unterschiedliche Formen hier gibt, und zwar hängt es davon ab, ob die Verschlechterung der Nierenfunktion, hier mit Worsening Renal Failure abgekürzt, mit einer Entstauung oder ohne Entstauung einhergeht. Wenn es uns gelingt, den Patienten aus dieser Dekompensation, aus der Überwässerung herauszubringen, hier in dieser grünen Linie dargestellt, dann sehen Sie, dass die Prognose dieser Patienten günstig ist, auch wenn sich die Nierenfunktion damit verschlechtert. Anders ist es, wenn der Patient gestaut bleibt, überwässert bleibt, wenn es uns durch unsere diuretische Therapie eben nicht gelingt, die Stauung zu beseitigen und trotzdem sich die Nierenfunktion verschlechtert, diese Patienten haben die schlechtere Prognose. Wie kann man das messen? Relativ einfach. In unserer Therapie können wir bei der Herzinsuffizienz natürlich schauen, beginnt der Patient mit einer Hämokonzentration. Steigt das Hämoglobin, steigt der Hämatokrit? Wenn das der Fall ist, können wir eine Hämokonzentration durch unsere Therapie erzielen? Ist die Prognose günstig? Gelingt es uns nicht, eine Hämokonzentration zu erzielen? Ist die Prognose dieser Patientin ungünstig? Genau dasselbe ist in dieser Analyse dargestellt worden, nicht mit Hämokonzentration, sondern mit dem Ansprechen auf Diuretika. Sprechen Patienten mit Herzinsuffizienz auf diuretische Therapie gut an, dann ist deren Prognose günstig. Hier in dem blauen Balken sehen Sie jene mit dem besten Ansprechen, mit der besten Diurese auf eine Einzelgabe eines Diuretikums, in diesem Falle 40 Milligramm Furosemid, sehen Sie ausgedrückt dadurch, dass die Hämokonzentration, die Eindickung am meisten ausgeprägt ist, und Sie sehen, diese Patienten mit dem besten diuretischen Response haben die geringste Mortalität und das geringste Risiko für eine Rehospitalisierung. Dieselben Daten mit dem diuretischen Response gibt es aus der RELAX-Studie, wo Sie ebenfalls hier relativ klar sehen können, dass jene Patienten mit dem besten diuretischen Response eine günstige Prognose haben werden, jene Patienten, die nicht gut ansprechen auf die Therapie, eine Verschlechterung der Prognose haben. Auf was kommt es an? Und das ist mein letzter Punkt, meine Damen und Herren. Es kommt darauf an, wie die Verschlechterung der Nierenfunktion, mit welchem Effekt die einhergeht. Gelingt es uns, und auch das sind Daten aus dieser RELAX-Studie, akut dekompensierte Herzinsuffizienz, und hier wurde eine neue Therapiestrategie, nämlich mit Serelaxin, untersucht. Und Sie sehen hier, wenn es uns gelingt, diese Patienten zu entstauen, einen diuretischen Response zu erzielen und Flüssigkeit zu mobilisieren, dann kommt es trotz einer Verschlechterung der Nierenfunktion zu keiner beeinträchtigen Prognose. Allerdings, wenn diese diuretische Therapie, die wir initiieren, wenig Effekt hat, wenig Entstauung bringt und gleichzeitig aber trotzdem zu einer Verschlechterung der Niereninsuffizienz führt, der Nierenfunktion führt, dann ist die Prognose dieser Patientin beeinträchtigt. Ich fasse zusammen, die Interaktion zwischen Herz und Niere ist mannigfaltig, ausgedrückt durch diese unterschiedlichen Typen des kardiorenalen Syndroms. Wir haben eine wechselseitige Beeinflussung und diese Beeinflussung ist prognostisch und therapeutisch relevant. Wir haben einzelne Pitfalls, wo wir genau hinschauen müssen, vor allem in der Therapie, wenn sich die Nierenfunktion unter einer Therapie der Herzinsuffizienz verschlechtert. Und es gibt nicht nur eine schlechte Verschlechterung der Niereninsuffizienz, sondern auch eine gute, unter Anführungszeichen, Worsening Renal Function, wenn es uns gelingt, die Patienten trotzdem von der Flüssigkeit her zu reduzieren und zu entstauen, verbessern wir deren Prognose. Ich danke für die Aufmerksamkeit.